steht, im Namen des Herrn.
Der Himmel und die Erde gemacht hat.
Heutige Sonntag wird in unserer evangelischen Liturgie Reminiscere genannt. Was bedeutet denn Reminiscere überhaupt? Dieser Sonntag, Reminiscere, verdankt seinen Namen im 6. Vers des Psalms 25. Gedenke, lateinisch Reminiscere, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit unseres Herrn und unser Vertrauen darin werden uns im heutigen Gottesdienst begleiten. Um eins gleich vorwegzunehmen, die Barmherzigkeit des Herrn und sein Erbarmen für uns, seine Kinder, ist tatsächlich grenzenlos. Wir allesamt sind Gefäße der Barmherzigkeit, Gefäße von ihm für Herrlichkeit bereitet. Er hat uns umgeben mit seiner Liebe und seinem Erbarmen und er ist reich an Barmherzigkeit. Ich zitiere aus Hebräer 4,16: So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen, die Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Die Gnade Gottes und die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Gnade und Vertrauen, das sind ja unsere heutigen Themen. Daher möchte ich das Gebet heute mit den dahingehenden Worten von Dietrich Bonhoeffer sprechen. Lasst uns beten. Herr Gott, meine Sorgen wollen mich erdrücken. Gott, sei gnädig und hilf. Gib Kraft zu tragen, was du schickst. Lass die Furcht nicht über mich herrschen. Barmherziger Gott, ich traue deine Gnade und gebe mein Leben ganz in deine Hand. Mach du mit mir, wie es dir gefällt und wie es gut für mich ist. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin bei dir und du bist bei mir, mein Gott. Amen.
Amen. die Lesung aus dem Alten Testament. Sie steht in 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Israel brach auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk und viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie auf einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Worte der Heiligen Schrift.
Wie lange ist es her, dass ihr eine Schlange in der freien Natur gesehen habt? Und doch, von Wüsten und von Schlangen haben wir zumindest eine Vorstellung. Da befinden sich bei nahezu jedem von uns Bilder im Kopf, und auch Bilder im Herz. Und vielleicht auch Gefühle. Sie stammen vielleicht aus Filmen oder Büchern. Aber nicht nur. Tief in uns tragen wir so als Urangst tatsächlich ein Wissen um die Wüste und auch um die Schlangen. Fangen wir mal mit der Wüste an. Wüste, da ist alles endlos, ortlos, schutzlos, trostlos. Sand und Fels, gleißend hell am Tage, tief dunkel in der Nacht, überwölbt von einem klaren Sternenhimmel. Wüste, das ist auch Freiheit und Abenteuer. Wüste, das ist Treibsand und Sandsturm und Gefahr und Einsamkeit und Durst. Das Leben, euer Leben, steht immer auf dem Spiel in der Wüste. Und wir verstehen das ganz genau, weil wir alle wissen, was Wüste ist. Weil wir alle immer wieder im Leben so etwas wie Wüstenerfahrungen machen. Es gibt diese inneren Wüsten, in denen wir leben, einsam, da ist nichts, das uns nährt. Ich kenne Menschen, die ihr Leben so beschreiben, Doppelpunkt. Ich lebe in einer Eiswüste und wir alle verstehen, was es heißt. Nun zu den Schlangen. Schlange bedeutet Gefahr, ganz real, vor allem dann, wenn sie giftig ist. Aber auf jeden Fall unheimlich, ungreiflich, plötzlich da aus dem Nichts und dann schon wieder weg. Und dazwischen, wenn es böse kommt, der Biss. Ein Albtraum wieder. Und wieder kommt dieser Albtraum üblicherweise nicht aus einem realen Erleben, sondern steckt tief in uns drin, durch Geschichten vielleicht oder noch tiefer. Die Schlange, das ist das, was unser Leben und unsere Welt bedroht. Die Schlange ist das Gift, das uns letztendlich vergiftet. Die Schlange ist der Tod. So wird es ja auch bereits ganz am Anfang der Bibel erzählt. Überhaupt die Bibel. In der Bibel ist die Schlange ein Bild für den Teufel. Er windet sich, schleicht sich an, zischt und tötet. Das war schon im Paradies so. In der Wüste ist es nicht anders. Schlangen machen sich im Lager Israels breit. Erstaunlich diesmal nur, Gott schickt sie. Die Schlangen machen den Aufstand gegen Gott sichtbar. Israel, so wie wir es gehört haben, ist das Essen leid, das Gott tagtäglich serviert. Die Schlangen töten inzwischen etliche aus dem Volk. Jetzt sind Israeliten alarmiert und gehen zu Mose. Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben, so haben wir es gehört. Bete zum Herrn, damit er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Das Volk gibt zu, und damals Adam und Eva haben wir uns vom Teufel aufmischen lassen. Wir haben auf die Stimme des Teufels gehört. Was hat er gesagt? Gott versorgt euch nicht richtig, er könnte auch anders. Gott enthält euch das gute Essen vor. Und dieser Stimme sind sie gefolgt, statt Gott zu glauben, dass sie gut versorgt. Und nach der Wüstenzeit in ein fruchtbares Land führt. Mose aber betet und Gott zeigt ihm und dem Volk einen Ausweg. Voraussetzung ist, dass das Volk vertraut. Darauf vertraut, dass der Blick auf die eherne Schlange sie vor dem Tode schützen kann. Und was kann das denn alles möglicherweise für uns bedeuten? Und das wollte ich eigentlich in dieser Predigt gemeinsam mit Dieter M. Eckert mit euch oder für euch entwickeln und nahezu ähnlich aussehend. Der Herr neben mir, sozusagen, für die, der reingesprungen ist, steht im nächsten Teil.
Okay. Blickt einmal einen Augenblick zurück auf das, was ihr bislang erlebt habt, in den verschiedenen Stationen eures Lebens. Kindheit, Jugend, Ehe, Kinder, Beruf, Freundschaften, Vereine und so weiter. Wie waren diese Zeiten gefühlt? Schöne Abschnitte, ruhige, unruhige und schwere, unerfüllte Wünsche, Hoffnungen und Enttäuschungen. Welche Rolle hat Gott gespielt und welche Erfahrungen habt ihr mit ihm gemacht? Nehmt euch für eure Gedanken gerne jetzt während der Klaviermusik ein wenig Zeit. Thank you.
so wie ihr jetzt in diesem kurzen Rückblick euch eben selber gesehen habt, so seid ihr also bisher in euer Leben gewandert. Und wie geht's nun weiter?
Was erhofft ihr euch und worauf vertraut ihr? Was ist das Ziel für dein weiteres Leben, welches du gerne erreichen möchtest, egal wie alt du bist? Und um eine solche Wanderschaft geht es ja auch in der heutigen Lesung und der Predigttext.
Also diese Wanderschaft kann man sehr gut mit unserer Wanderung durch unser Leben vergleichen.
Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen und nun wanderten sie durch die Wüste auf ein Ziel zu, das sie nicht kannten. Gott hatte es ihnen versprochen. Sie hatten auf der Wanderung viele Gefahren vor Augen gehabt. Hunger, Durst, fremde Völker, gefährliche Tiere, Wüste und viel Großartiges erlebt. Der Durchzug durch das Schilfmeer, die Bewahrung vor den Ägyptern, die Begegnung mit dem Gott am Sinai, Essen vom Himmel und vieles, vieles mehr. Mit Gottes Hilfe hatten sie alles geschafft.
Aber nun war ihnen alles zu viel geworden. Sie murrten gegen Gott oder auch gegen Mose.
Dass Gott sie aus der Sklaverei befreit und ihnen ein großes Ziel gegeben hatte, dass Gott ihnen mit großen Wundern geholfen hatte, das war plötzlich unbedeutend geworden. Das Essen schmeckte nicht, alles war mühsam, sie waren immer noch nicht am Ziel. Es war ihnen einfach alles zu viel an Mangel.
Und die spannende Frage, wie ist es denn bei uns?
Wir haben eine wunderbare Zusage für das Ziel unseres Lebens, Gottes Herrlichkeit. Wir haben die Botschaft Jesu mit viel Liebe, Trost, Kraftquelle und Hoffnung. Wir haben Gottes Hilfe erfahren, Gebete wurden erhört und es ist da, bei uns. Und trotzdem sind wir dann manchmal unzufrieden mit dem Leben, so wie es ist, und dann murren wir. Dann sind wir unzufrieden mit den Umständen, mit anderen, mit uns selbst und mit Gott. Wir fragen Gott, klagen, warum das so ist und er nicht alles anders macht. Woran tut er nichts?
Und was tut Gott?
Die Israeliten erhofften sich, dass Gott die Situation verbessert, die Mängel abstellt. Und sie hatten ganz konkrete Vorstellungen, was Gott nun tun sollte. Doch Gott reagiert hier genau anders. Er stellt nicht die Mängel ab, sondern er verschlimmert die Situation. Schlangen kommen, an denen die Menschen sterben.
Aber warum macht Gott das? Ist er doch kein liebender Gott, sondern ein harter und zürnender Gott?
Wir müssen hier genau hinsehen. Worum ging es bei der Wanderung? Der Sinn war, sie sollten das Ziel erreichen und das ging nur, wenn sie Gott vertrauten, dass er sie bis dorthin bringt. Aber sie verloren das Ziel aus den Augen und fragten nur noch, ob der Weg angenehm und bequem ist, richteten sich auf den Weg ein und Gott sollte es nach ihren Vorstellungen regeln. So verloren sie das Vertrauen in Gottes Liebe und Fürsorge. Dieses Problem hat sich in den letzten 3000 Jahren seitdem nicht groß verändert.
Geht es uns nicht auch genauso?
Dass wir das Ziel unseres Lebens, Gottes Ewigkeit, aus den Augen verlieren und uns hier auf den Weg des Lebens einrichten und nur noch uns damit beschäftigen, wie wir es uns hier angenehm und bequem machen können. Und Gott soll uns dabei helfen. Und wenn er es nicht so tut, wie wir es uns vorstellen, dann kommt der Zweifel. Warum ist er krank und jener gesund? Warum geht es den Übeltätern gut und anderen Menschen schlecht? Warum muss dieser sterben und darf jener leben? Warum? Wenn Gott uns hier leiden lässt, können wir dann seiner Liebe und seinen Zusagen trauen? Kann man sich dann noch auf seine Zusagen verlassen? Auch wenn es um die Ewigkeit geht, gibt es Gott überhaupt? Kann Gott Probleme nicht schneller oder anders lösen? Viele solcher zweifelnden Fragen tauchen dann auf.
Und Gott, was macht er?
Manchmal hilft er, manchmal macht er nichts und manchmal verschlimmert er die Situation. Aber das macht er nicht, um uns abzustrafen, sondern damit wir aufwachen und umkehren. Und auch deshalb, damit wir wieder den Blick auf das Ziel richten und endlich begreifen, dass wir ohne ihn nicht ans Ziel kommen, sondern vielmehr ihm vertrauen, dass er schon weiß, warum er etwas macht. Und wieder Vertrauen zu lernen, gibt Gott den Israeliten in der Wüste ein Zeichen, in dieser Schlange aus Kupfer. Nur wenn sie sich wieder auf Gottes Hilfe einlassen und ihm vertrauen, können sie gerettet werden, können sie ans Ziel kommen. Ohne Gottes Hilfe müssen sie sterben. Einen anderen Weg gibt es für sie nicht. Da nützt keine Rebellion gegen Gott und auch keine Besserwisserei. So ruft Gott auch uns immer wieder, damit wir aufwachen und umkehren und begreifen, dass wir ohne ihm verloren sind. Denn nur mit ihm kommen wir ans Ziel.
Und genau dafür hat Gott ein Zeichen gesetzt. Nicht eine Schlange, sondern den ans Kreuz genagelten Sohn Gottes.
Wenn wir auf ihn sehen und ihm vertrauen, werden wir gerettet, kommen ans Ziel. Dieser eine Punkt in der Geschichte der Welt ist der Ort der Hilfe Gottes für uns Menschen. Christus ist Gottes Hilfe. Wie er am Kreuz hängt, wie er sagt, das tue ich für dich.
Und was sollen wir jetzt damit tun? Wie sollen wir damit umgehen?
Und für uns, liebe Gemeinde, steht die eherne Schlange, das Kreuz, hier vorne am Altar. Wenn unser Mut zur Wut zu werden droht und wenn unsere Hoffnung leidet, auch dann, wenn unser Geduldsfaden mit unseren Mitmenschen, mit uns selber oder dieser ganzen unfriedlichen Welt zu Ende zu gehen scheint, dann lädt uns unser Herr ein, zu ihm zu kommen und uns vor sein Angesicht, vor sein aufgerichtetes Kreuz hinzustellen. Es ist der Blick auf das Kreuz, an dem Jesus die Schlange, den Teufel, besiegt hat. Gottvertrauen ist möglich, egal was der Teufel mir ins Ohr flüstert.
Und wenn es euch, wenn es uns an Vertrauen mangelt, was können wir denn dann tun? Wie wäre es denn in so einer Situation mal mit einem Gebet? Der Apostel Jakobus ermutigt in seinem Brief im Neuen Testament die Empfänger, in herausfordernden Situationen standhaft zu bleiben. Und er schreibt dazu, wenn es einem von euch an Weisheit und auch an Vertrauen fehlt, dann soll er Gott darum bitten. Er wird sie erhalten. Denn Gott gibt sie allen vorbehaltlos und macht niemanden einen Vorwurf. Was für eine Zusage. Mich ganz persönlich hat sie schon dazu geführt, diese Zusage, dass ich inzwischen zu Menschen sage, wenn du dich an der einen oder anderen Stelle verbessern willst, wenn du wachsen willst, stärker werden willst, wenn du Schritte nach vorne machen willst, dann kämpf nicht darum. Nein, leg auch nicht die Hände in den Schoß, sondern falte die Hände und bete. Und dann, mindestens genauso wichtig, losgehen, handeln und Gott wirken lassen. Dante Alighieri, ein bekannter Schriftsteller, hat es einmal so geschrieben. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Wer von den beiden wollt ihr künftig sein? Und mit einer kleinen Geschichte zum Gottvertrauen will ich unsere heutige Predigt dann beenden. Die Geschichte lautet: Zwei reisende Engel. Zwei reisende Engel machen Halt, um die Nacht im Hause einer wohlhabenden Familie zu verbringen. Die Familie war total unhöflich und verweigerte den Engeln, im Gästezimmer des Haupthauses auszuruhen. Anstelle dessen bekamen die beiden Engel einen kleinen Platz im kalten Keller zugewiesen. Als die beiden sich auf dem harten Boden ausstreckten, sah der ältere Engel ein Loch in der Wand und reparierte es. Als der jüngere Engel fragte, warum, antwortete der ältere Engel, die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. In der nächsten Nacht rasteten die beiden Engel im Haus eines sehr armen, aber gastfreundlichen Bauern und seiner Frau. Nachdem sie das wenige Essen, das sie hatten, mit ihnen geteilt hatten, ließen sie die Engel in ihrem Bett schlafen, wo sie gut schliefen. Als die Sonne am nächsten Tag den Himmel erklomm, fanden die Engel den Bauern und seine Frau in Tränen. Ihre einzige Kuh, deren Milch ihr alleiniges Einkommen gewesen war, lag tot auf dem Feld. Der jüngere Engel wurde wütend und fragte den älteren Engel, wie er das denn habe geschehen lassen können. Der erste Mann, so sagte der jüngere Engel, der erste Mann hatte alles, trotzdem hast du ihm geholfen, meinte er anklagend. Die zweite Familie hatte wenig, fast nichts, und du ließ die Kuh sterben. Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen, sagte der ältere Engel. Als wir im kalten Keller des Haupthauses ruhten, bemerkte ich, dass Gold in diesem Loch in der Wand steckte. Weil der Eigentümer so von Gier besessen war und sein glückliches Schicksal nicht teilen wollte, versiegelte ich die Wand, so dass er das Gold nicht mehr wiederfinden konnte. Als wir dann in der letzten Nacht im Bett des Bauern schliefen, kam der Engel des Todes, um die Frau des Bauern zu holen. Ich gab ihm die Kuh stattdessen. Die Dinge sind nicht immer, was sie zu sein scheinen. Manchmal ist das genau, was passiert, wenn die Dinge sich nicht als das entpuppen, was sie sein sollten. Wenn du, wenn wir, wenn ihr Vertrauen habt, dann müssen wir uns bloß darauf verlassen, dass letztlich jedes Ergebnis zu unserem Vorteil ist. Wir mögen es nicht bemerken, bevor ein wenig Zeit vergangen ist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
haben, dann eben du Gott, dem wir vertrauen. Wir bitten dich, erhöre uns. Voll Vertrauen auf deine Liebe tragen wir heute unsere Bitten vor dich. Wir bitten für dich, für alle Eltern. Hilf ihnen, ihre Kinder im Vertrauen darauf zu erziehen, dass du an ihrer Seite bist. Du Gott, dem wir vertrauen, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich für alle, welche enttäuscht wurden, dass sie wieder lernen, ihren Mitmenschen Vertrauen entgegenzubringen. Du Gott,
dem wir vertrauen, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich, guter Gott, lass uns vertrauen auf deine Stärke, deine Zuversicht, dein Dasein für uns in Liebe. Du Gott,
dem wir vertrauen, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich für alle, denen es schwerfällt, zu vertrauen. Sei es aus Krankheit, Armut, Perspektivlosigkeit, Krieg, Ausweglosigkeit oder Skepsis allem gegenüber. Du Gott,
dem wir vertrauen, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich für alle Verstorbenen. Schenke du ihnen das neue Leben bei dir. Du Gott,
dem wir vertrauen, wir bitten dich, erhöre uns.
Und wir bitten dich für alle Opfer von Naturkatastrophen, wie zuletzt in der Türkei und in Syrien. Lindere ihre Leiden. Du Gott,
dem wir vertrauen, wir bitten dich, erhöre uns.
Was auch immer im Leben geschieht, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist. Ob zu Hause, unterwegs oder bei einem Gespräch. Ja, selbst wenn wir scheitern und zweifeln, wenn wir Fehler machen und einander Unrecht tun. Gott ist mit uns. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Gott begleitet uns und stärkt uns, um Gutes zu tun, um füreinander da zu sein. Aber auch, um Fehler zu erkennen, um Unrecht anzusprechen, um Kraft zu haben, um Verzeihung zu bitten. Amen.
Amen. Wir wollen uns zum Abschluss des heutigen Gottesdienstes unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
Amen.